Die verrückten Wochen gehen weiter. Fast wäre Philipp beim Länderspiel eingewechselt worden. Fast hätte ich ein Video abgeloadet für die versprochenen Stabi-Übungen. Aber alles weitere der Crazy Weeks im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, mein Lieber, da schickt man nicht schon was zum Fußball, ja? Dann vermasselst du den Fallschirmabsprung von Greenpeace. Ja, bei euch war ja was los, ne? Und dann noch verloren. Oh, meine Herren, ey. Aufregende Tage hinter dir, ja?
Ja, Ralf, was soll ich sagen? Bevor es das Ende dieser Woche für mich jetzt dann so langsam wieder der richtige Ernst des Lebens beginnt, denn es geht ins Trainingslager, das hatten wir ja schon angeteasert. Ja, wollte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, einer Einladung nachzukommen und mal wieder so ein bisschen sportliche Normalität fühlen zumindest. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Fußballstadion war. Auf jeden Fall für mich sehr, sehr lange her. Und ja, und dann hat das deutsche Team nicht mal gewonnen, obwohl wir alles gegeben haben, zumindest auf den Rängen sozusagen. Und ja, das neue Trikot durfte ich von Adidas natürlich auch schon mal anprobieren im Vorfeld. Ich glaube, ich wäre jetzt aber auch keine richtige Verstärkung gewesen, wenn ich da zum Einsatz gekommen wäre.
Also läuferisch auf jeden Fall, da gab es auch ein paar Defizite, habe ich gesehen.
Nein, die Stimmung war echt mal wieder gut, obwohl man im Vorfeld vielleicht gar nicht das unbedingt erwartet hatte. Ich meine, 14.000 ist jetzt natürlich weit weg von irgendwie vollkommen ausgefüllt, aber Stimmung war trotzdem gut. Leider war die Stimmung bei den französischen Fans ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. aber nee, das hat einfach mal Spaß gemacht, auch weil das dieser sogenannte AAA Club, das ist so ein Adidas Forum, wenn man so will, aus Markenbotschaftern und Athleten, die da ab und zu mal zusammengeholt werden, vor allem auch immer eine sehr illustre Runde ist aus einem bunten Mischung verschiedener Sportler oder ehemaliger Sportler. Dominik Klein kennt vielleicht der ein oder andere als ehemaliger Handballspieler. Laura Dahlmeier war da, Simon Schemp, der jetzt im Winter seine auch lange Biathlon-Karriere beendet hat. Und noch viele andere. Und das ist immer sehr, sehr cool, sich da ein, zwei Tage mal wieder zu treffen. Und meistens ist das natürlich auch an einem sportliches Event geknüpft. Und das war jetzt für mich nochmal so ein bisschen ein kleiner zweitägiger Ausflug, bevor jetzt dann peu à peu, vor allem diese Woche, die letzten Vorbereitungen fürs Trainingslager ihren Abschluss finden und gepackt wird, weil für mich geht's dann erstmal sehr lange auf Reisen, wenn man so will, nämlich 5 Wochen. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Es wird mit dünner Luft wieder verbunden sein und vielen Höhenmetern und vor allem auch sehr starken Trainingspartnern, aber da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Und bin tatsächlich erst, wir nehmen heute mal wieder einen Mittwoch auf, also eher ein bisschen Ausnahmetag bei uns, tatsächlich auch erst vor, lass mich kurz auf die Uhr schauen, gut 2 Stunden wieder aus München zurückgekommen.
Ja, was passiert dann da so, wenn man sich mit den Athleten trifft? Fragen die dich dann halt auch, ey, ich muss mal im Laufen besser werden oder geht ihr dann laufen oder ist das nur Häppchen, ein paar neue coole Klamotten anprobieren und ein bisschen plauschen?
Es ist im Prinzip eine sehr bunte Mischung aus all dem, was du gerade schon gesagt hast. Es ist in der Regel am ersten Abend einfach mal entspanntes Zusammenkommen und meistens ein etwas ausgedehnteres Abendessen, wo man sich auch mit den ganzen Leuten, also es gibt immer neue Leute, die natürlich dazukommen oder Leute, die man natürlich noch nicht kennt, aber es gibt natürlich auch ganz viele bekannte Gesichter, wenn man schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so lange wie ich bei Adidas mit dabei ist und fühlt sich immer so ein bisschen wie Klassentreffen an und dann, klar, also da geht es natürlich vielleicht um sportlichen Austausch, auch das, weil es ist natürlich auch super interessant mitzubekommen, aus einem entspannten Gesprächsrahmen, zum Beispiel wie Biathleten trainieren, was die so machen oder wenn du dann mal irgendwelche Leute hast, die aus dem Bergsportbereich kommen. Anton Palzer, also Palzer-Toni, den habe ich auch schon kennengelernt in so einer Runde mal. Auch super interessant, wie der fürs Skibergsteigen trainiert hat, auch damals schon erzählt, dass im Sommer Rennradfahren für ihn eine große Rolle spielt. Und geht aber natürlich auch um andere Dinge. Also es ist auch so ein bisschen connecten, austauschen mit anderen Belangen, vielleicht später mit den Leuten zusammenarbeiten. Dominik Klein hat mir vorhin noch eine SMS geschrieben, dass wir uns mal unterhalten sollten bezüglich ein, zwei Sachen. Und das ist eigentlich immer sehr schön. Natürlich geht es an einem Haupttag, sag ich mal, auch so ein bisschen darum, Adidas-seitig uns ein bisschen mit, an die Hand zu nehmen, was so der Plan ist. Es wurde ja bei Adidas dieses Frühjahr der große neue 5-Jahres-Plan verabschiedet. Wo soll so ein bisschen die Reise hingehen? Was sind wichtige Themen für Adidas, die jetzt verstärkt in Fokus genommen werden? Da zum Beispiel das Thema Frauen, Gleichberechtigung beziehungsweise auch in der Sichtbarmachung, natürlich auch in der Werbung. Nicht nur immer drüber reden, sondern das auch gleichberechtigt mal darstellen. Gutes ja, Stichwort an der heute Stelle, auch.
Genau, gutes Stichwort. Ne? Wir haben Teaser, heute noch eine ganz besondere Frau als Gast. Ja, da dürft ihr euch wirklich drauf freuen, weil die hat es geschafft, zum ersten Mal in ihrer Sportart nicht nur eine WM-Medaille zu gewinnen, sondern sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das ist eine ganz besondere Geschichte und eine tolle Sportlerin, aber dazu gleich mehr. Wir jedenfalls, ja, ich habe das mal so überschlagen, weil ihr Thema ist auch oft die Schlechterstellung von Sportlerinnen und Leistungssportlerinnen im gesamten Sportbetrieb. Ja, und ich habe mal so überschlagen, wir sind ziemlich gut unterwegs, aber das heißt nicht, dass wir da nicht auch genauso weitermachen. Ja, wir haben mehrheitlich ja Frauen als Gäste in unserem Podcast und das hat uns ja auch wirklich geedelt in den letzten 57 Folgen, oder? Ja, genau.
Es wird die 58. Ralf, genau, in der wir gerade zumindest gerade dran sitzen. Ja, also solche Dinge eben, was so die großen Themen werden. Nachhaltigkeit ist bei Adidas ja auch ein Thema, wo man versucht aus, das war jetzt ja erst vor kurzem diese Aktion, einige von euch haben es mitbekommen, Run for the Oceans, wo man auch versucht aus Plastikmüll, der aus dem Meer gefischt wird und recycelt wird, Sportprodukte zu machen. Schuhe werden schon viele draus gemacht, zukünftig auch vermehrt Apparel, wie man sagt, also Kleidung und solche Dinge. Klar, welche Sportarten fokussiert werden. Bei Adidas denkt man immer nur primär viel an Fußball, wird aber auch zukünftig vor allem auch Running und tatsächlich Outdoor, also deren Marke Terrex, sehr viel wichtigere Rollen noch spielen. Und genau, dann gibt es vielleicht auch mal meistens ein paar kleine Fotoshootings am Rande, wo ein paar Themen, wenn man diese Athleten mal in der Konstellation zusammen hat, dann auch schon mal vorbereitet für später, das ist natürlich auch klar. Und meistens werden die Abende auch nicht ganz so früh wie sonst im Sportleralltag, sage ich jetzt mal, weil die Sportler natürlich auch immer genießen, wenn man so eine Möglichkeit hat, mal ein bisschen länger unterwegs zu sein.
Ja, gestern gab es ja zum Glück noch nicht mal eine Verlängerung, ja, sondern nur normal, aber das war ja dann auch schon relativ spät.
Bis die Verlängerung man hat an der Hotelbar ja stattgefunden.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich habe auch mit diesen ganzen Themen zu tun gehabt. Ich habe heute vergeblich ja dieses Video, das ich schon lange versprochen habe, versucht zu drehen und hochzuladen. Wie oft ich das alleine durchmachen musste, dieses Programm. Ich war schon völlig platt nachher. Ja.
In der Story habe ich schon gesehen, Ralf.
Ja, aber es ist nicht ganz drin. Ja, also ich dilettiere da noch ein bisschen rum. Ja, ist leider so. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. Und natürlich haben wir uns thematisch halt auch mit dem ein oder anderen Frauenthema in den letzten Tagen schon ausgetauscht. Ja, also erstens eine Frau, die ja viele Schlagzeilen weltweit schon gemacht hat, kommt ja bald nach Regensburg. Caster Semenya versucht da über 5000 Meter Olympianorm zu laufen, weil sie ja mit ihrem Testosteron-Level, ihrem natürlichen, nicht mehr über 800 und 1500 Meter starten kann. Das ist auch so eine wirklich crazy Geschichte. Aber über 5000 Meter versucht sie da in Regensburg die Norm zu laufen. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, da können wir sicher noch mal detaillierter, weil das ist so kaum zu verstehen, was da eigentlich Tango ist, wenn sie dann in Regensburg ist oder war, noch mal genauer besprechen. Und dann natürlich wieder ein sehr prominenter Dopingfall, ja, Shelly Houlihan, Medaillenkandidatin für die Olympischen Spiele mindestens über 1500 Meter und eine der Topläuferinnen der USA, ja, Ursprung ihres positiven Nandrolon, eigentlich so ein ganz altes Mittel, soll ein Chicken Burrito gewesen sein, ja, aber jetzt geht es schon los, die Nike Verteidigungs- und PR-Maschine rollt schon, ja, du hast das ja wahrscheinlich auch alles verfolgt.
Also, ich habe an dem Morgen, also als du mir das dann auch geschickt hast, das Erste, was ich an dem Morgen irgendwie wahrgenommen habe, wo ich schon dachte, oh, interessant, ist, dass Evan Jaeger aus der gleichen Trainingsgruppe, Weltklasse-Hindernisläufer, sehr in einem längeren Video-Statement, was ich mir parallel zum Frühstück angeschaut habe, ja, zerknirscht, enttäuscht, natürlich auch vollkommen nachvollziehbar, sein Verzicht auf die Trials verletzungsbedingt bekannt geben musste und damit natürlich auch logischerweise nicht bei den Olympischen Spielen starten kann. Und der war sicherlich jemand, wo man vielleicht mal zugetraut hat, so ein bisschen in die Phalanx der ostafrikanischen Hindernisläufer auch eben einzubrechen. Und wenige Stunden später hast du mir das geschickt und Barbara hat mir das auch schon geschickt. Und dann gucke ich rein und auf einmal ist der ganze Insta-Feed voll mit irgendwie Bowerman Track Club, PR-Statements und Teamkollegen, die angeblich das auch alle nicht wussten bis zu diesem Tag, wo es eben öffentlich gemacht wurde. Und alle natürlich bestürzt waren und gesagt haben, sie können das sich überhaupt nicht vorstellen. Und ja, und der Test ist ja wohl schon aus dem vergangenen Dezember, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie du schon gesagt hast, Nandrolon, jetzt kennt man vielleicht auch aus anderen Beispielen, nämlich Paradebeispiel Dieter Baumann, war, meine ich, damals auch Nandrolon, als das damals aufkam, das Thema. Und auch damals war das ja schon, es liegt jetzt ja schon einige Jahre zurück, sehr verwunderlich, wieso Nandrolon, also ein sehr leicht aufzufindender Stoff, was irgendwie überhaupt nicht, sagen wir mal, wenn man jetzt im Doping-Jargon unterwegs ist, irgendwie State of the Art wäre, sondern es ist sehr leicht zu finden im Körper. Und dementsprechend eine ähnliche Verteidigungsstrategie, letztlich auch wie bei Dieter, dass man gesagt hat, das kann nicht sein, also wie soll ich das und warum und überhaupt. Und das ist bei Shelby Houlihan genauso. Deswegen, ich bin mal da sehr gespannt. Es ist, wäre nicht das erste Mal, dass auch über kontaminierte Nahrung, da gab es in der Vergangenheit vereinzelt schon Fälle, was auch dann zwar schwer, aber auch nachgewiesen werden konnte, dass das halt über Tier, wie auch immer, Fleisch oder hier, da war es, glaube ich, Chicken Burrito oder sowas, so viel aufgenommen wird, dass es halt einen Test triggern kann. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also natürlich für die Olympischen Spiele wird sie raus sein. Ich glaube nicht, dass sie das bis zu den Trials, die ja jetzt nächste Woche stattfinden, geklärt bekommen. Das wird eher eine, glaube ich, monatelange Geschichte, wo es eher darum geht, den eigenen Ruf irgendwie zu reparieren auch. Aber natürlich für die Athletin oder ja, in so einer Situation absoluter Albtraum. Das ist wirklich eine der Geschichten, wenn es denn natürlich so ist, dass es wirklich unverschuldet ist, was so der absolute Horror ist. Weil es wird immer irgendwie an dir haften bleiben und wenn du nichts dafür kannst und wirklich für sauberen Sport auch stehst, ja, ganz schwierig. Habe ich auch schon Albträume von gehabt. Also das wäre was, wo du halt so das Gefühl hast, fällst irgendwo so ins Leere und weißt auch nicht, was du machen sollst.
Hast du tatsächlich da schon mal so Albträume von gehabt und danach dann nichts mehr auswärts gegessen oder wie?
Ja, nicht in so einem konkreten Fall, in so einem konkreten Beispiel, aber eben, ich sag mal so, es gab damals einen Fall, der hat mich sehr beschäftigt. Ich habe da jetzt auch keine abschließende Meinung dazu, weil es ist halt von außen trotzdem immer schwer jetzt zu sagen, war es so oder war es nicht so. Das ist halt auch die Scheiße und da sehe ich mich ja selber in dieser schwierigen Situation, dass ich sage, vielleicht glaube ich dem nicht und verurteile mich aber selber wieder dafür, dass ich denke, vielleicht, wenn der unschuldig ist, wie scheiße ist das denn eigentlich von dir? Und zwar Benedikt Karus war ein Fall vor einigen Jahren, Hindernisläufer aus dem Schwarzwald, und den kenne ich deshalb ganz gut, weil wir halt, der ist zwar einige Jahre jünger als ich, aber wir früher, als zu meinen Anfangsjahren Baden-Württemberger Zeiten, natürlich auch mit die Sindelfinger, mit der Trainingsgruppe von Schwarzwald, öfter so Trainingswochenenden im Schwarzwald hatten, also Trainingslehrgänge. Und ich meine, Benedikt Karus war sicherlich, wie gesagt, einige Jahre jünger, aber man kannte sich und also immer super netter, super sympathischer Typ. Das sagt jetzt mal noch nichts. Aber da gab es auch Geschichten in der Vergangenheit, war er schon für Cross-Europameisterschaften qualifiziert. Ist angehender Arzt oder hat Medizin studiert, inzwischen dürfte er auch Arzt sein, dann natürlich auch bei der DKMS registriert, wurde ausgewählt als Spender und hat dann natürlich keine Sekunde gezögert, das musste allerdings aus seinem Hüftknochen entnommen werden, das heißt, es war klar, das ist jetzt an sich kein großer Eingriff, aber es ist auch nicht so, dass du, wenn du irgendwas aus deinem Hüftknochen entnommen bekommst, jetzt irgendwie 3 Wochen später Cross-Europameisterschaften laufen solltest. Natürlich hat er keine Sekunde gezögert, da auf seinen Startplatz zu verzichten und sich diesem Eingriff zu unterziehen. Und deswegen passt es, sag ich mal, von einem Außenbild jetzt irgendwie auch nicht so gut, dass er dann später irgendwie 2-3 Jahre eher irgendwie dopen würde, um besser zu werden, zumal jetzt auch nicht die eklatanten Leistungssprünge irgendwie erkennbar gewesen wären und dieser Grenzwert, der halt getriggert wurde, ging damals, glaube ich, um eine EPO-Substanz, war halt auch minimal. Bei dem Verfahren, mit dem die in Köln gemessen haben, ist er auffällig gewesen über diesen minimalen Grenzwert. Er hat für sehr, sehr viel Geld, ich kenne natürlich Leute aus dem Umfeld, die mir die Geschichten erzählt haben, für sehr, sehr viel Geld ein wesentlich moderneres Testverfahren in Japan dieser gleichen Probe unterziehen lassen, die vollkommen unauffällig war. Er war damals mit dem großen Anti-Doping-Forscher Pericles Simon, glaube ich, viel im Austausch, wo er gesagt hat, er möchte, dass er das von außen bewertet und einschätzt. Und er hat gesagt, es ist auf jeden Fall ein Fehler, zweifelsfrei. Das war auch einer der Gründe, warum sich Pericles Simon, glaube ich, später aus dem ganzen Ding zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, es kann auch solche Fälle geben. Und damit ist halt der Athlet und Mensch, also das ist halt, kann man sich ja nicht vorstellen, ja? Wie wenn du halt zu Unrecht verurteilt wirst oder für irgendein Verbrechen oder sowas. Und wenn du als Sportler natürlich, das ist halt, die Endlichkeit unserer Karriere ist halt relativ absehbar. Wenn du mit Mitte 20 in so ein Ding reingerätst, ohne dass du was dafür kannst, stelle ich mir schrecklich vor, wenn du schon 20 Jahre deines Lebens vielleicht oder 15 Jahre irgendeinem sportlichen Traum untergeordnet hast. Und dann dich mit sowas beschäftigen musst. Und ich weiß, dass es Benedikt, ich glaube, er hat heute damit, glaube ich, ganz gut abgeschlossen. Vor ein paar Jahren gab es nochmal einen Zeitungsartikel dazu. Aber ich glaube, der ist dadurch sehr dunkle Kapitel gegangen, phasenweise.
Also das erinnert mich sehr stark halt auch an die Befassung mit Dieter Baumann, weil ich damals halt auch sehr intensiv mich damit auseinandergesetzt habe und man dann immer beide Seiten anschaut, ja, also man versucht halt die eine Seite zu sehen und gleichzeitig Advocatus Diaboli zu sein, also wirklich die ganz andere Seite zu sehen, ja, und ganz oft findet man nicht eine Seite, wo man sagen kann, ja, das oder das, ja, sondern man sitzt irgendwo dazwischen und dann bleibt es ein reines Glaubensbekenntnis, ja. Das ist eine Problematik und ich habe das Gefühl, dass es da in diesem Sommer noch mehr Verunsicherung gibt in der Hinsicht. Ich habe da was gehört im Hintergrund, da darf ich noch nichts drüber sagen, aber es könnte sein, dass die Unsicherheit da nicht weniger wird in den nächsten Wochen. Da kommen wir dann aber nochmal drauf zurück, wenn ich darüber vielleicht reden kann und das ein bisschen offener geworden ist. Ja, du bist schon gespannt, du willst es wissen.
Ich bin extrem gespannt, auf jeden Fall.
Ist schon klar, ja. Das sind wirklich sehr, sehr schwierige Fragen, weil das sind ja auch die letzten Fragen tatsächlich. Ja, da geht es halt um Glaubwürdigkeit, um wie gut kenne ich einen Menschen, wie gut beurteile ich einen Menschen. Und aus meiner Sicht ist es ja tatsächlich so, ein Dopingfall ist ja eigentlich nur ein Vergehen gegen Regeln. Also das ist gar nicht mal ein Gesetzesverstoß in den allermeisten Fällen. Ja klar, richtig Dopingfälle sind jetzt halt auch unter dem Dopinggesetz gefasst, aber in vielen Ländern ist es nicht so. Ja, das heißt, das ist im Prinzip eine Ordnungswidrigkeit. Der öffentliche Niedergang, den ein Athlet oder eine Athletin natürlich durchmacht, ist natürlich ganz anders. Ja, also das ist ja auch nicht zu vergleichen mit selbst mit Kapitaldelikten, die teilweise mit Gefängnisstrafen belegt werden. Ja, insofern ist das schon oft eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben hier oft genug halt auch über Fälle gesprochen, wo wir natürlich sofort den Finger heben und sagen, haben wir uns schon immer gedacht, ja, weil da stimmte halt irgendwas nicht in Leistungsentwicklung, wie auch immer, ja. Also von daher, das ist und bleibt ein sehr komplexes und nicht einfaches Thema.
Bei ihm war
da muss
damals
man dann
noch
sehr lange laufen gehen, um sich darüber dann klar zu werden. Da muss man einen sehr lange ruhigen Lauf haben.
Ja. Was bei ihm damals besonders, was heißt tragisch war, aber natürlich auch wahrscheinlich Teil der normalen Prozessführung und Entwicklung in solchen Fällen, aber wo man halt auch sieht, wie geht man da vor? Jetzt mal gesetzt den Fall, du wärst unschuldig. Dann kam das natürlich irgendwann zu einem Prozess und die NADA hat dann halt auch gesagt, pass auf, wenn du gestehst und das preisgibst alles, machen wir eine zweijährige Sperre draus, wenn du einsichtig bist und nach 2 Jahren bist du wieder freigegeben und kannst deine Karriere fortsetzen. Ich glaube, er war so in dem, ich bin nicht ganz sicher, aber ich würde mal sagen, so zwischen Mitte, Ende 20 zu der Zeit vielleicht. Also hättest du vielleicht nochmal probieren können, irgendwie an die Karriere vielleicht anzuknüpfen. Und er hat halt nicht, er hat gesagt, ich kann nichts zugeben, was ich nicht gemacht habe. Und dann haben sie ihn für 4 Jahre gesperrt. Und das war halt dann auch das Karriereende. Also da war dann das Thema viel noch gegessen. Und das stelle ich mir, also, boah, das stelle ich mir schon hart vor, auf jeden Fall. Aber klar, ich habe dann auch, ich habe lange überlegt, ob man da mal ihm mal schreibt. Aber andererseits, was willst du da auch dann? Also du hast trotzdem unterm Strich recht, ne? Es bleibt ja trotzdem von außen immer so eine Glaubensfrage selber, wie gut kennst du den Menschen und selbst dann, wie kann man das einschätzen so von außen, aber ich sag mal, mit den Sachen, die ich über ihn weiß oder aus der Vergangenheit kenne und wie man das manche Dinge so im Laufe der Jahre mitverfolgt hat, habe ich mich damals eher schwer getan, das so zu glauben, sag ich mal.
Ja, das sind wirklich dann die schwierigen Abwägungsfragen. Ja, wenn wir auf dieses Jahr gucken und auf das letzte Jahr gucken, gibt es eine Menge schwieriger Themen. Ja, und dann gibt es daraus doch ja so wundersame Geschichten, die in einem Zwischen-Happy End schon enden. Und damit sind wir bei unserem Gast, ja, bei einer Frau, die das soll sie alles selber erzählen, ja. Die erste Boxerin in unserer Mitte, ja, fit durch Boxen, fit für Boxen. Philipp wird uns jetzt gleich sagen, ob das seine nächste Karriere wird. Und ich bin gespannt, ob du meine Verbindung zum Boxen kennst, aber das klären wir jetzt alles gleich mit Nadine Apetz. Das ist unsere Gesprächspartnerin in den nächsten Minuten. Ja, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen, Nadine, oder besser noch ganz herzlichen Glückwunsch natürlich zu deiner Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Der Philipp weiß, was das bedeutet, der war ja schon mal da, zu einer Zeit, als deine Gewichtsklasse beim Boxen ja gar nicht im Programm stand. Ja, was hat das jetzt für dich gemacht oder was hat das mit dir gemacht und was steht jetzt als nächstes an?
Ja, also das Frauenboxen ist ja tatsächlich erst seit 2012 überhaupt olympisch, damals mit nur 3 Gewichtsklassen. 2016 hatte ich es dann schon mal in der höchsten Gewichtsklasse bis 75 Kilo probiert. Da ist es aber schon national gescheitert. Und danach wollte ich eigentlich aufhören mit dem Sport, also zumindest mit dem Leistungssport. Und dann kam aber die Nachricht, dass eben 2020 meine Gewichtsklasse tatsächlich endlich olympisch wird. Und dann habe ich natürlich noch mal 4 Jahre drangehangen, um dann mir diesen Traum zu erfüllen. Ja, dass es jetzt nicht 4, sondern 5 Jahre später tatsächlich geklappt hat, da freue ich mich natürlich so sehr drüber. Also das kann ich in Worte eigentlich gar nicht ausdrücken. Ja, weil da einfach so viel Mühe und Fleiß und Zeit und Entbehrung reingesteckt worden sind. Und dass es jetzt geklappt hat, ist natürlich Wahnsinn. Ja, die erste Hürde ist jetzt geschafft und jetzt habe ich eine Woche Pause gemacht und ab heute geht es tatsächlich wieder los und Ende des Monats fliegen wir dann schon nach Japan rüber, haben dann da nochmal 3 Wochen Trainingslager mit verschiedenen anderen Nationen und werden dann, ich denke, Mitte Juli ins Olympische Dorf einziehen.
Ja, klingt noch alles nach fernen Welten und eigentlich ja unfassbaren Plänen. Nach dem Jahr haben wir schon ganz oft hier bei uns im Podcast logischerweise auch mit Philipps Leidenszeit drüber diskutiert. Du warst im letzten Jahr, als die Quali anstand, ja schon so nah dran. Ja, erster Kampf schon gewonnen beim Quali-Turnier, der zweite stand an und dann das Turnier wegen Corona abgebrochen und dann nochmal alles auf neu. Ja, musstest du jetzt... In Paris war die Qualifikation jetzt zuletzt dann das Turnier nochmal neu kämpfen?
Ja, das war natürlich am Anfang unsere Befürchtung. Also wir wussten ja erstmal überhaupt nichts. Es war tatsächlich der Kampf, in dem es um mich für die Qualifikation ging, war halt der am nächsten Tag hätte stattfinden sollen. Und dann kriege ich halt irgendwie 24 Stunden vorher gesagt, nee, findet alles nicht statt. Und statt im Ring zu stehen, saß ich dann im Flieger. Bin nach Hause geflogen und stand dann natürlich erstmal vor einer absoluten Leere, weil keiner wusste, wird die Quali jetzt demnächst weitergeführt, finden die Olympischen Spiele dieses Jahr statt, wie sollen wir trainieren? Es war überall Lockdown, wir durften nicht in unsere Halle, wir konnten überhaupt nicht trainieren, gerade im Boxen ist ja ein Kontaktsport, da ist es schwer, kontaktlos irgendwie realitätsnah zu trainieren. Und das war natürlich mental erstmal unglaublich schwierig, weil man so hin und her gerissen war und ja sehr auf heißen Kohlen saß. Und dann wurde aber zumindest schon mal verkündet, dass das Turnier genau da weitergeführt wird, wo es aufgehört hat. Also ich wusste dann seit letztem Jahr, auf welche Gegnerin ich treffe und dass es halt genau gegen diese Gegnerin um die Quali geht. Das war Fluch und Segen zugleich, weil nach ja jetzt insgesamt 15 Monaten seit Abbruch der Quali hing mir dann die technisch-taktische Einstellung gegen sie auch irgendwann so ein bisschen zum Hals raus. Es ging halt immer darum, ja, stell dich darauf ein, stell dich darauf ein. Und ja, das waren lange Strecken dabei, aber ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, und dann bist du jetzt Olympionikin und jetzt geht die ganze Quälerei von vorne los. Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz geklärt, Philipp würde dich eigentlich gerne zum Seilspringchen-Contest rausfordern, ja, weil in unseren, sagen wir mal, laienhaften Vorstellungen vom Boxtraining ist das so Brot und Butter, ja. Also erstmal 1000 Seilchensprünge und dann mal gucken, wie der Tag so anfängt.
Ja, da hätte er gar keine so schlechte Chance, mich zu schlagen, wenn er sich gut anstellt. Ich bin nämlich tatsächlich ein Seilspringmuffel. Ich hatte früher öfter mal Probleme mit Shin-Splint-Syndrom, also mit entzündeten Knochenhäuten vorne an den Schienbeinen. Und da kann ich mich noch allzu gut dran erinnern, dass das Seilspringen da nicht unbedingt zuträglich war. Und auch so, ich bin tatsächlich eher der Läufertyp und laufe mich dann lieber warm, als dass ich da auf der Stelle rumspringe.
Da muss ich jetzt kurz mal gleich mal hier zwischengrätschen. Nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Also ich finde das extremst beeindruckend, aber meine Seilspring-Skills, die sind jetzt nicht so extrem ausgeprägt. Die sind eher so Low-Level, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich finde das immer, ich finde das natürlich immer sehr beeindruckend anzusehen. Und ich hatte in meiner laienhaften Vorstellung das immer so stark mit dem Boxen oder mit einem Teil des Boxtrainings so mit verbunden, was wahrscheinlich auch an irgendwelchen Filmen liegt, die man halt so kennt. Ne? Da denkt man sich so, oh krass, ey. Und Seilspringen ist halt gefühlt der halbe Tag beim Boxtraining so ungefähr. Aber es ist ja auch schön zu hören, dass du sagst, dass Laufen, kennt man ja auch, wer Rocky angeschaut hat, gehört ja Laufen auch dazu, aber muss immer ein Baumwollpulli sein wahrscheinlich auch.
Ja, ja, klar. Immer mit Kapuze auf. Ja,
genau. Nein, ist ja aber sehr schön zu hören, dass zum Beispiel beim Boxen, und da geht es bestimmt vielen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja so, die haben jetzt da nicht den super konkreten Einblick, wie Boxtraining aussieht. Also ich meine, wir kennen halt Boxen irgendwie, klar, aus dem Fernsehen. Wir kennen vielleicht vermeintliches Boxtraining aus irgendwelchen Filmfiktionen, aber gib uns gerne mal so einen Einblick, wie das Training vielleicht auch in verschiedenen Phasen bei euch so aussieht, weil ich glaube, das ist sehr viel vielseitiger und abwechslungsreicher, als man da irgendwie ein Feeling für hat. Das ist leider ja auch eine der Sportarten, finde ich zumindest, wo man als Außenstehender, wenn man nicht irgendwie eine Affinität schon dazu hatte oder vielleicht das selber mal ausprobiert hat, gar keinen Einblick hat, wie was da alles da dazugehört.
Ja, also das ist mit einer der Gründe, warum ich Boxen so sehr lieb gewonnen habe, ist einfach vom Training her unglaublich vielseitig. Also wir machen eigentlich fünf Sportarten in einer, und ganz grob kann man sagen, dass je weiter weg vom Wettkampf, desto unterschiedlicher ist das Training. Also wir laufen dann in der Vorbereitungsphase, in der Anfangsphase so 3 bis 4 Mal die Woche, machen wir Läufe, dann kommt so 2-3 Mal Krafttraining dazu, und den Rest der Zeit machen wir dann Geräteeinheiten, also am Sandsack, oder eben auch ganz viel Partnerübungen. Und das ist jetzt anders, als man sich das vorstellt. Also das ist anders als Sparring, wo man so eine Art Testwettkampf gegeneinander macht. Mhm. Unter recht realen Bedingungen ist Partnerübung einfach was, wo jeder eine Aufgabe hat. Und das wird dann teilweise sogar in recht niedriger Intensität und mit niedrigem Tempo geübt. Weil nur Übung macht den Meister. Und erst nach 10.000 Wiederholungen, oder wie man das immer so schön sagt, hat man sowas drin. Und genau damit geht's los. Und dann, je näher man an den Wettkampf drankommt, desto kürzer werden die Laufeinheiten. Das heißt, wir gehen dann weg von den längeren Läufen hin zu den Intervallläufen mit höherer Intensität, aber niedrigerer oder beziehungsweise kürzerer Dauer. Das Krafttraining geht auch ein bisschen weg vom Aufbau hin zur Explosivkraft. Und die Partnerübungen, da kommt dann teilweise bedingtes Sparring. Das ist so die Zwischenstufe zwischen Partnerübung und Sparring. Da ist man schon ein bisschen freier in dem, was man machen kann. Da sind die Aufgaben ein bisschen freier gestellt. Und kurz vor Wettkampf, so 2 Wochen, 3 Wochen, geht dann die Sparringsphase los. Und da ist dann der absolute Fokus tatsächlich auf diesen Testwettkämpfen. Das heißt, das Training drumherum wird so gestaltet, dass man sich gut fühlt, dass man jeden Tag, an dem man Sparring hat, frisch ist. Dann kommt man Regenerationslauf hier und da, mal ein bisschen Explosivkraft mit leichten Gewichten. Und da geht es dann hauptsächlich um die ganz speziellen Einheiten. Genau.
Ja, nimm uns mal, weil das ja viele interessiert, logischerweise, die hier bei uns zuhören und unsere Gemeinde, Laufeinheiten. Ich weiß, dass die Einlaufrunde in Leverkusen, also bei den Leichtathleten in Leverkusen, Boxerrunde heißt, weil die ja auch eine sehr gute Amateur-Boxstaffel immer hatten und auch haben. Und da immer Boxer unterwegs waren, ja, in der Zeit, als sie da auf derselben Anlage trainiert haben. Das ist so eine gute Kilometerrunde. Was läufst du als längstes und wie sehen dann tatsächlich so die zugespitzten Intervalle aus?
Also wir unterteilen das so ein bisschen in extensiv, also regenerativ, extensiv und intensiv beziehungsweise Intervallläufe ein. Regenerativ ist, wie der Name sagt, eigentlich immer so zum Erholen, dass man so eine gewisse aktive Erholung hat. Das sind immer so 40 Minuten. Die extensiven Läufe sind die längsten. Da laufe ich so maximal 10, 12 Kilometer in einem gemäßigten Tempo, und dann die Intervalle oder die intensiven Läufe sind dann so zwischen, ich sag mal, 4 und 7 Kilometer mit Einlaufen und Auslaufen und allem drum und dran, wo man dann eben das Tempo zu bestimmten Intervallen ein bisschen anzieht. Genau.
Ja, weil das, was euren Sport ja zumindest von der physischen Belastung her auch auszeichnet, ist ja sehr intensiv in der Zeit wo die Runde läuft und dann wieder Pause und sehr intensiv und wieder Pause. Das ist ja logischerweise so die klassische Übertragung des Trainings in den Wettkampf rein, aber das ist ja auch eine besondere Herausforderung, da eben auch in der letzten Runde noch durchzuziehen, nämlich die ganze Runde konzentriert und fit zu sein. Ne?
Ja, das stimmt. Also wir müssen halt 3x3 Minuten zu 100% da sein. Und auch innerhalb der 3 Minuten gibt es immer wieder Zeiten, wo man extrem aktiv ist und dann je nach Gegner eben auch wieder Zeiten, wo man sich so belauert und so ein bisschen guckt, sodass man quasi nie so ein Einheitstempo hat. Und genau das versuchen wir halt durch die Lauftrainings oder die Laufeinheiten, die wir machen, zusätzlich zu den speziellen Einheiten natürlich am Sandsack und so weiter, irgendwie zu imitieren.
Wenn du jetzt ja, also wie du ja geschildert hast, sehr das Training ja sehr vielfältig aufgebaut ist mit wirklich unterschiedlichsten, sagen wir mal, Trainingsphilosophiebereichen, wenn man so will. Habt ihr da einen klassischen Trainer, der das alles dann so mikro-makromäßig steuert, oder habt ihr einen Boxtrainer, der sich um diese, weiß ich nicht, technischen Geschichten im Ring oder drumherum kümmert, einen Konditionstrainer, einen Krafttrainingstrainer, sowas? Mhm. Ist das so aufgesplittet oder keine Ahnung, oder habt ihr so erfahrene, wie gesagt, Boxtrainer, die alles abdecken und für alles so das Feeling haben, was da sinnvoll ist, oder wie läuft das bei euch?
Das ist in den letzten Jahren tatsächlich noch ein bisschen professioneller geworden. Also als ich so angefangen habe, da war halt ein Trainer, der Boxtrainer, der Trainer für alles. Und dann hing es halt ein bisschen davon ab, wie belesen der auch in den anderen Dingen ist, wie professionell das Krafttraining dann zum Beispiel aufgezogen wird oder auch die Läufe. Inzwischen sind wir ja hier am Olympiastützpunkt Rheinland, haben wir einen sehr guten Leistungsdiagnostiker, der uns zum Beispiel die Laufpläne schreibt und dann auch eben die Intervalle, welche Form an Läufen wir machen können. Und der spricht sich dann mit unserem Boxtrainer ab und sagt, okay, wie viele Läufe macht ihr die Woche? Wann kann ich da, dann schreibt er uns einen Plan und dann stimmen die sich gegenseitig ab. Und mit der Nationalmannschaft haben wir jetzt auch noch einen Kraft- und Ausdauertrainer mit dabei, der sich halt um das Krafttraining kümmert. Und das wird sich dann quasi komplett im Team mit den anderen Boxtrainern aus den anderen Olympiastützpunkten abgesprochen und zusammen so aufgezogen, dass es eben genau zusammenpasst.
Ja, du musst uns natürlich gleich noch mitnehmen, wer die Leistungsdiagnostiker und Krafttrainer sind, weil Trainingsleute sind, weil die Namen und die Verbindungen zu anderen Sportarten, die interessieren uns immer besonders. Lukas Wilaschek ist ja dein eigentlicher Boxtrainer, der selber auch bei Olympia geboxt hat und dann auch eine Profikarriere gemacht hat. Ja, und Philipp, hast es jetzt raus, was meine Verbindung zum Boxen ist?
Wenn du mich so fragst, Ralf, dann würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, du hast früher für RTL irgendwie Liveboxen kommentiert, abends um 22 Uhr oder so.
Also es ist so ähnlich, aber ganz anders. Ja, also tatsächlich habe ich Boxen gemacht, und zwar für die ARD, in der Zeit, als die ARD noch Profiboxen übertragen hat. Und ich war Ringsprecher einige Jahre beim Profiboxen.
Ach was.
Nein.
Ja. Ne? Okay.
In der linken Ecke, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt die einzigartige Nadine Apetz.
Ja, echt? Ey, das hätte ich ja nie drauf gekommen.
Ne? Welche Seiten meines Charakters du noch gar nicht kennst. Ja.
Was waren das denn für eine Ära, Ralf, so boxtechnisch? Gibt es da so Namen, die man da irgendwie einordnen kann zu der Zeit damals?
Der Hauptbereich war so die gesamte Karriere eigentlich von Arthur Abraham.
Ja, das ist jetzt ja nur nicht so ultra lange her.
Das ist doch nicht so lange her. Aber so dessen Karriere habe ich so von Anfang an, als der so anfing in den Undercard-Runden da aufzutreten, bis praktisch zu seiner größten Zeit, als er Weltmeister war, begleitet. Ja, Sven Otke so am Ende seiner Karriere, Markus Beyer leider ja schon verstorben, war auch sehr viel in unseren Kämpfen unterwegs. Aber dann eben auch, weiß nicht, ob das wird dir Philipp gar nichts sagen, ein Schwergewichtsboxer, der Valujev, ein Russe, der viel in Deutschland geboxt hat, ja.
Kenne ich, das ist auch so ein Riese, oder?
Also 7,12 Meter groß, ein sehr, sehr großer Mann.
Genau.
Das war tatsächlich auch, sagen wir mal, der größte Kampf, den ich gesprochen habe. Das war in Berlin, war das ein WM-Kampf von Valujev. Und da war Muhammad Ali tatsächlich noch selbst in der Halle. Der Kampf hat dann später angefangen, nicht weil ich zu spät aus Incel vom Eisschnelllaufen kam, weil es war nämlich im Winter und es hat geschneit, sondern weil Ali noch irgendwas im Hotel vergessen hat und nochmal zurückgefahren ist, weil der zweite WM-Kampf, Nadine, war Laila Ali. Ja, also die Tochter von Muhammad Ali, die hat auch in WM-Niveau geboxt und die war damals halt auch in Berlin und hat dann einen WM-Kampf gehabt, ich glaube gegen eine schwedische Gegnerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch eine sehr gute Boxerin. Ja, und das habe ich einige Jahre samstagsabends, ne, ab 22 Uhr, du hast das richtig, da bist du schon im Bett gewesen, deshalb hast du da keine Erinnerung
dran. Ich war da als guter Athlet natürlich schon längst im Bett, ist ja klar. Ich kenne das nur so aus der Zusammenfassung und so, ne?
Ja, das ist ja dann nochmal, also wenn man Richtung Profiboxen geht, bei den Frauen ja dann oft so 7-8 Runden, bei den Männern bis zu 12 Runden, das ist ja von der Ausdauerfähigkeit her nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du da ja tatsächlich auch an dem Trainingszustand erkennst, wie fit jemand ist und das entscheidet einen Boxkampf letztlich. Ja, also Sven Ottke war ja immer einer, der extrem fit war und der halt über diese Physis, also einfach die Beine in den letzten 4 Runden noch schnell bewegt zu können, ganz, ganz viele Kämpfe gewonnen hat. Ja, also das sind dann so Punkte, da genügt es nicht, dass du feste zuhauen kannst, sondern dass du schnell wegkommst und schnell wieder hinkommst. Ne?
Wobei man,
da können wir vielleicht
muss
auch,
ich dazu sagen, beim Profiboxen halt auch dadurch, dass man mehrere Runden boxt, sehr viel mehr Zeit hat, sich den Gegner erstmal anzugucken. Das hat man jetzt auch gesehen. Die Olympischen Spiele wurden ja für die Profiboxer auch geöffnet. Und der Andrang war jetzt nicht so groß, weil es ist schon nochmal ein ganzes Stück Arbeit, eben vom Profiboxen sich wieder umzustellen und auf einmal komprimiert in 3x3 Minuten da zu überzeugen, statt sich die ersten 5 Runden erstmal so ein bisschen abzutasten und anzugucken. Also das ist schon nochmal eine andere Intensität. Also ich möchte jetzt die Fitness der Profiboxer in gar keiner Weise schmälern. Also ich finde das immer faszinierend, wie die 12, also es ist einfach über eine halbe Stunde. Was ich da 11 Minuten mache, machen die halt über eine halbe Stunde. Das finde ich faszinierend und Wahnsinn. Aber es ist trotzdem auch nochmal ein bisschen was anderes.
Naja klar, das ist auch was anderes, ob man Sprinter ist, ja, so wie ich früher, oder Marathonläufer, so wie Philipp. Ja, das ist was ganz anderes, das ist ein anderer Sport. Genau. Ja.
Aber gut, dass ich Nadine nicht unterbrochen habe. Ich hätte mich nämlich jetzt gerade aus dem Fenster gelehnt und was komplett Falsches erzählt, weil ich habe auch gesagt, das werden vielleicht ja auch nicht alle wissen, die jetzt hier zuhören, dass das ja dieser Amateur- und Profibereich etwas anders getrennt ist, als das jetzt in der Leichtathletik ist. Weil ich sag mal, weißt du, Ralf, wenn wir uns an der Marathonstartlinie stellen, dann kann ja grundsätzlich jeder einen Marathon gewinnen und ist auch vollkommen legitim und könnte sich auch qualifizieren für Olympische Spiele. Das ist ja im Boxen ja ein bisschen anders oder diese Unterteilung. Und ich wollte gerade sagen, neben dem Fakt, dass es ja im Profibereich sehr viele verschiedene Boxverbände gibt, ich wollte gerade sagen, das ist ja getrennt, denn die Profiboxer können sich ja nicht für Olympische Spiele qualifizieren, sondern das ist nur den Amateuren vorbehalten. Gut, dass ich das nicht gesagt habe, denn ich weiß natürlich, dass es nicht so ist.
Das war tatsächlich lange Zeit so, aber inzwischen nähert sich das Ganze ein bisschen an wieder.
Okay, aber natürlich sehr unterschiedlich, wie du schon gesagt hast, von der Kampfgestaltung, also sehr,
genau, die Kampfgestaltung
sehr prägnant bei den Amateuren, 3x3 Minuten im Gegensatz zu halt irgendwie 8,
was hast du gesagt? 12x3, also bei den Männern 12x3. Ja, außerdem gibt es natürlich noch eine Menge andere Regularien, also die Regeln sind anders, die sind übrigens auch in vielen Boxverbänden untereinander immer so ein bisschen unterschiedlich und Nadine, ihr boxt ja mit Vollkopf Schutz und auch mit anderen Handschuhen als im Profibereich.
Ne? Ja.
Ja, genau. Was heißt andere Handschuhe? Nur für mich als Laie, ich habe keinen Plan.
Da sind also keine Hufeisen drin und keine Nägel.
Handschuhe?
Da sind keine Hufeisen und keine Nägel drin.
Genau, also wir boxen mit 10 Unzen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, bei den Männern geht es ab 69 Kilo sogar mit 12 Unzen. Also je schwerer die Jungs, desto dicker sind die Handschuhe. Und ich glaube, im Profibereich wird teilweise mit, da weißt du vielleicht besser Bescheid, mit 8 oder 10.
Ja, tatsächlich ist das auch abhängig von den Verbänden, auch von den Gewichtsklassen. Und dann gibt's natürlich immer, ich meine, du hast das sicher schon mal gehört und mitgekriegt, einige Boxverbände sind eher so im Kirmesbereich unterwegs. Da gibt's dann mitunter pro Kampf eine Festlegung, mit was geboxt wird.
Ah, ja. Okay. Ja, damit der Sensations-Knockout ein bisschen wahrscheinlicher wird. Ja.
Whatever. Ja, okay. du weißt ja, dass Boxen halt immer so dieses alles geschoben, geschummelt und so. Ja, auch olympische Boxturniere haben da ja leider oft auch so einen Schatten hinter sich hergezogen. Mhm. Ich kann mich vor allen Dingen an Los Angeles 1984, das werdet ihr noch lebhaft vor Augen haben. Ja.
Total.
aber auch später, wo sich halt die Boxkommentatoren wahnsinnig aufgeregt haben, weil es offensichtlich Absprachen gab, dass dann halt heimische Boxer gerade in den ersten Runden bevorteilt wurden und es halt absurde Urteile gab. Ja.
Ja, es war ja auch zuletzt erst 2016 in Rio so, da wurden ja viele Kampfrichter suspendiert und quasi rausgeschmissen im Laufe des Turniers und auch im Nachhinein, weil da ganz offensichtlich irgendwie was schiefgelaufen ist. Und die AIBA, also unser Boxweltverband, wurde ja jetzt auch der Aufgabe entbehrt, das Boxen für Olympia auszurichten. Das heißt, die Qualifikationsturniere und alles wurde jetzt vom IOC selber gemacht, weil die sich gesagt haben, das ist alles Gemauschel da und das gefällt uns nicht, wie das geführt wird, und dann machen wir das lieber selber. Und also ich muss sagen, die meisten oder ein größerer Anteil der Urteile war jetzt tatsächlich sehr fair.
Ja. Aber wenn du jetzt da zu den Olympischen Spielen hingehst, hast du schon so eine grobe Idee, auf wen du dann da treffen kannst? Weil, sagen wir mal, so groß ist ja jetzt die Szene nicht, dass du denkst, ja, da sind jetzt 100, die es werden könnten, sondern es ist ja eine kleinere Zahl. Wie läuft das ab? Wann erfährst du auf jeden Fall nicht 15 Monate vorher, wie du dich taktisch einstellen musst? Ne?
Nee, genau. Also bei uns ist es in der Regel tatsächlich so, dass man seinen Gegner und wann man boxt am ersten Tag des Wettkampfes erfährt. Also teilweise ist morgens die Auslosung und nachmittags muss man dann schon im Ring stehen. Das ist mal sehr kurzfristig. Ich denke mal, ähnlich wird es tatsächlich auch in Tokio sein. Also da wird es einen Auslosungstag geben und dann entweder am selben Tag oder eben am Folgetag werden dann die Kämpfe losgehen. In meiner Gewichtsklasse sind wir 18 Frauen. Und die meisten kennt man natürlich von WMs, EMs und so weiter aus den vergangenen Jahren. Da haben sich natürlich dann auch die durchgesetzt, die man des Öfteren gesehen hat und die auch oben teilweise mit dabei waren schon. Ich bin natürlich ein bisschen gespannt auf Afrika, weil man die jetzt nicht so häufig trifft. Also in Europa kenne ich mich sehr, sehr gut aus, was die Gegner angeht, würde ich sagen. Habe ich ja jetzt zuletzt auf dem Quali-Event gesehen und auch geboxt. Die USA kenne ich auch. Was jetzt den Rest von Amerika angeht, bin ich auch sehr gespannt, wer sich da durchgesetzt hat. Da kenne ich auch nicht so viele. Und Asien tatsächlich kenne ich auch nur so ein, zwei. Und da bin ich auch gespannt, wer da noch mit dazukommt. Aber ich finde es immer ganz angenehm, wenn man den Gegner nicht unbedingt kennt. Also es gibt natürlich die ein oder andere, die ich jetzt schon diverse Male geboxt habe und wo man sich genau kennt und wo man ganz genau weiß, was auf einen zukommt. Das kann gut sein, das kann aber auch so ein bisschen anstrengend sein, wenn man dann weiß, oh, jetzt die schon wieder. Deswegen finde ich es ganz erfrischend, dass da jetzt auch die ein oder andere dabei ist, die ist neu für mich. Und da bin ich sehr gespannt schon. Aber da werde ich mich wohl noch ein bisschen gedulden müssen, bis ich dann weiß, wer da als erstes vor mir steht.
Ja, so Olympia zum ersten Mal, Einkleidung, Vorbereitung, du hast schon gesagt, Trainingslager, das wird ja leider alles ein bisschen anders sein als die Olympischen Spiele bisher, wobei Olympische Spiele sind nie gleich, also das ist immer alles irgendwie anders. Was erwartest du jetzt und kannst du das schon so ausblenden, dass das halt mit Corona doch sehr anders werden wird? Es soll ja jetzt wohl Zuschauer geben, was die letzten Nachrichten gesagt haben, also sowas wie vielleicht 50% der jeweiligen Kapazität, okay, in der Halle dann ja bei euch. Ja.
Dann wahrscheinlich nur Einheimische oder sogar...
Ja, das ist schon klar. Ja.
Ja. Mhm. Also es gibt Gerüchte, dass wir jeden Tag getestet werden.
Das ist auch
meine
so,
Nase,
ja.
Freut sich jetzt
das
schon.
Das ist auch so, genau, ja.
Da kann man Corona natürlich nicht so richtig ausblenden, wenn man da jeden Tag so ein Ding ins Nasenloch gesteckt bekommt. Aber für mich ist natürlich die alleroberste Priorität, dass es überhaupt stattfindet, dass ich die letzten 5 Jahre nicht umsonst geackert habe. Und ich durfte ja schon bei den European Games mit dabei sein 2019. Und da gab es ja auch so eine Art Athletendorf mit deutschem Haus. Und da hat man ja schon so ein bisschen ja, olympische Luft geschnuppert. Da war ja auch so, das war ja auch so ein Multisport-Event. Und ich hoffe natürlich, dass trotz der ganzen Regularien und der Restriktionen so ein bisschen das Gefühl von 2019, von den European Games da auch wieder mit dabei ist, dass man als deutsches Team da zusammen ist, dass man unter den Sportarten sich auch so ein bisschen vielleicht sieht und austauschen kann, dass man so das Wir-Gefühl hat. Und dass auch wenn das deutsche Haus nicht so ist, wie es sonst ist, wobei ich ja gar nicht weiß, wie es sonst ist, weil ich ja noch nie bei den Olympischen Spielen war, aber dass es halt trotzdem irgendwie ein ganz, ganz tolles und besonderes Erlebnis wird. Aber da bin ich mir eigentlich auch sicher.
Was Einkleidung anbelangt, weiß ich nicht, wie weit du schon sozusagen bist. Es wird jetzt ja keine klassische zentrale Einkleidung geben, wie ich zumindest gehört habe, was früher immer bei Hannover in einer der Kasernen dort, glaube ich, war, so war es bei uns zumindest damals noch, sondern es wird jetzt, glaube ich, dezentral gemacht mit diesem ja, DOSB-Einkleidungstruck quasi, der so mehrere Stationen anfahren wird. Wo wird das bei dir der Fall sein oder war das bei dir schon? Ist ja jetzt, glaube ich, letzte Woche erst losgegangen.
Das wird tatsächlich nächste Woche stattfinden und zwar hier in Köln. Also die kommen bei uns in Köln vorbei. Köln ist einer der Haltestellen und ich wurde auch eingeladen, dass ich da quasi zu so einem kleinen Medientermin vorab schon mal kommen darf. Es ist im Olympischen Museum in Köln, gibt es nämlich auch eine Ausstellung, eine Fotoausstellung zum Thema Olympia und die deutsche Mannschaft und die Diversität und da bin ich auch Teil von und dann wird das alles in einem Abwasch quasi vorgestellt und eingeläutet und da bin ich schon sehr aufgeregt und freue mich da sehr drauf, dass ich da mit dabei sein darf.
Einkleidung ist schon ein sehr besonderer Moment, so auf dem Weg dann auch irgendwie hin zu den Spielen auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ganz gut, auch wenn das jetzt dieses Jahr ein bisschen natürlich anders stattfinden wird. Aber
und ich finde die Kollektion auch sehr, sehr schön. Also
ich habe auch ein paar Sachen schon gesehen.
Da habe ich schon gedacht, so, ja, das ist nochmal ein kleiner Anstoß mehr, um es zu packen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt aber auch, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gelöst ist, das wisst ihr beide vielleicht sogar, ja, du Ralf wahrscheinlich auch als Journalist, wenn du ja schon sozusagen vor Ort bist im Trainingslager und dann ja dann auch von dort nicht mehr so weit hast ins Olympische Dorf, Eröffnungsfeier wird ja stattfinden, nehme ich an, oder? Also,
ja.
Das heißt, du wirst Teil der Eröffnungsfeier sein oder seid ihr da noch nicht so gebrieft, wenn du schon vor Ort bist?
Da weiß ich tatsächlich noch gar nichts von. Also ich hoffe natürlich, dass es so eine Eröffnungsfeier gibt und dass da wohl auch Athleten mit dabei sein dürfen. Und wenn der Wettkampfplan es zulässt und ich nicht unbedingt direkt am ersten Tag dann in Ring muss, dann würde ich das natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen und erleben. Ja. Also das gab es damals in Minsk auch und das war schon ein Gänsehautmoment da mit der ganzen deutschen Mannschaft, dem ganzen deutschen Team zusammen durchs Stadion zu laufen und das war super.
Also es gibt eine Eröffnungsfeier, die ganz genauen Umstände kenne ich nicht, weil im Gegensatz zu Rio, wo ich die Eröffnungsfeier kommentiert habe, ich dieses Mal die Schlussfeier kommentiere und das ist eine ganz andere Veranstaltung logischerweise, denn du warst bei der Schlussfeier, Philipp, ne? Eröffnungsfeier warst du noch in Deutschland, ne?
Ja. Genau, ich durfte erst sehr spät anreisen und der Männermarathon ist ja traditionell am letzten Tag der Spiele, deswegen genau bei mir nur die Abschlussfeier damals. Ja.
Und die Eröffnungsfeier wird sicher auch ein bisschen anders werden, weil viel weniger Leute im Stadion sind, das ist das eine Mal, aber also der Kern ist ja trotzdem Einmarsch der Nation. Das kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, nicht so viele Leute rein, ja, da musst du hart kämpfen, wenn du da hin willst, ja, weil da natürlich immer alle hinwollen, also nicht nur alle Athletinnen und Athleten, ja, sondern auch alle Physios, Trainer, wie auch immer, ja. Also die wollen auch alle dahin, weil das ist ja der Moment für die, sagen wir mal, Sportlerfamilie, ja, das ist ja ganz klar, ja. Aber da würde ich schon mal vorsorglich jetzt den Finger heben, ja. Aber come on, ja.
Ich sag schon mal allen, die ich treffe, Bescheid.
Genau, come on, du bist die erste deutsche Frau, die sich für olympisches Boxen qualifiziert. Entschuldige mal bitte, ja, wenn man dich da nicht mitnimmt.
Ich muss da eigentlich bei sein. Ne? Anders geht's nicht.
Findet sie sonst nicht statt.
Gut.
Wir haben ja Corona bis jetzt nur gestreift, aber ihr hattet ja auch als Mannschaft da wirklich eine ganz blöde Situation. Ihr habt euch in einem Trainingslager ganz am Ende noch komplett als Mannschaft da infiziert und du musstest da halt auch durch. Nimm uns mal mit, wie das war, wie du da wieder rausgekommen bist und ab wann du wieder leistungsfähig warst.
Ja, das war im Herbst letzten Jahres, da waren wir im September, das war nach all den Lockdowns und den Trainingseinschränkungen war das erste Mal, dass wir als Nationalmannschaft wieder so richtig zusammengekommen sind und ein gemeinsames Trainingslager geplant hatten. Wir sind dann nach Österreich gefahren, so ein bisschen in die Berge. Da ist ein sehr gutes Hotel, mit wo wir auch in der Vergangenheit schon mal waren, wo man halt in den Bergen natürlich auch super Lauftraining und ja, Wandertraining machen kann. Das ist für die Pumpe immer ganz gut. Und es war tatsächlich so, dass ich mich seit langem wieder richtig fit gefühlt habe. Und ich glaube, es ging auch vielen aus der Mannschaft so, dass wir wirklich schon auf dem Weg zum Peak waren wieder, dass wir richtig gut drauf waren. Zu dem Zeitpunkt hieß es auch, dass unsere Olympia-Qualifikation im Februar stattfinden sollte. Es war also nicht mehr so weit hin. Und ich glaube, es waren 3 oder 4 Tage, bevor wir dann abreisen sollten, ging es dann tatsächlich los, dass einer nach dem anderen wie die Fliegen gefallen ist und sich schlecht gefühlt hat. Und wir hatten am Vortag einen Lauf gemacht, tatsächlich einen Intervalllauf in strömendem Regen. Und dann dachten wir erst, ja gut, da haben wir uns halt irgendwie alle ein bisschen erkältet und ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber dann ging es doch immer mehr bergab. Und dann, ich glaube, am zweiten Tag, als wir das Training so ein bisschen runterfahren mussten, weil alle so ein bisschen geschwächelt haben, haben wir dann gesagt, so, also ich glaube, es wäre vielleicht mal eine gute Idee, einen Test zu machen, weil dass jetzt alle so auf einen Schlag sich erkältet haben. Also da wäre vielleicht ganz gut, das zu wissen. Und ja, haben dann einen Test gemacht und siehe da, es war tatsächlich Corona. Und also gut, dass wir noch getestet haben, weil sonst wären wir ein paar Tage später alle wieder nach Deutschland gefahren, in die verschiedenen Städte und hätten es dann da verbreitet. Und so hieß es dann von heute auf morgen, das Training von ja, 200% auf null runterfahren. Und wir durften alle das Hotelzimmer logischerweise nicht mehr verlassen. Das heißt, wir waren entweder alleine oder zu zweit in einem kleinen Hotelzimmer. Haben das Essen vor die Tür gestellt bekommen. Also das Hotel hat sich wirklich sehr, sehr gut um uns gekümmert. Aber das war natürlich für den Körper, also on top der Corona-Infektion, die eh schon schwierig ist für so einen Organismus, halt dieses komplette Runterfahren des Trainings von jetzt auf gleich, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ich hatte 3-4 Tage Fieber, unfassbare Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, konnte kaum schlafen. Ich hatte dann nachts tatsächlich auch so eine Art Restless-Legs-Syndrom, weil mein Körper mit dieser plötzlichen Pause nicht klargekommen ist und die Energie irgendwo hin wollte. Und ja, wir haben dann versucht, irgendwie im Zimmer so ein bisschen Yoga zu machen, ein paar Liegestütze, sobald es ging. Aber es war tatsächlich so, dass man nach 3 Liegestützen am Pumpen war, wie ein Maikäfer. Und der Organismus dann einfach gesagt hat, der Körper gesagt hat, nee, gerade geht's halt nicht. Und ja, das war natürlich ein ordentlicher Dämpfer, nachdem ich mich wieder so fit gefühlt habe und auf dem richtigen Weg. Und es war natürlich dann, ja, nach der Absage der Quali zu Anfang des Jahres war das jetzt das zweite Brett vor den Kopf und der zweite Rückschlag. Und dann waren wir wieder zu Hause, nachdem die Quarantäne vorbei war. Und dann wurden wir zum Glück komplett durchgecheckt, hier von der Sporthochschule in Köln, von der sportmedizinischen Abteilung. Ich war noch beim Kardiologen gewesen und so weiter. Und erst als da alles in Ordnung war, haben wir dann quasi wieder das Go bekommen. Ich glaube, ich habe insgesamt dann 4 Wochen komplett Pause gemacht, was auch eine Menge ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal 4 Wochen tatsächlich gar nichts gemacht habe. Also nicht mal ein kleines Läufchen, gar nichts. Und dementsprechend schwer war es dann natürlich, wieder anzufangen. Man hat halt wirklich wieder von komplett null angefangen. Dazu natürlich am Anfang noch so ein bisschen die Sorge, ob irgendwie was von Corona hängen geblieben ist. Das war ja auch eine Zeit, wo viele Berichte rauskamen, dass eben die Langzeitfolgen und dass auch andere Sportler tatsächlich noch zu leiden haben und einen Leistungsknick haben. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr froh, dass ich inzwischen sagen kann, dass ich zum Glück nichts beibehalten habe. Und ja, da wieder völlig auf den richtigen Kurs gekommen bin.
Ja, das sind natürlich so Situationen, die wir hier auch schon mit dem einen oder anderen Läufer oder Läuferin besprochen haben. Da würde ich fast sagen, puh, Glück gehabt im Unglück. Ich hoffe, auch allen anderen in deiner Mannschaft ist es so gegangen. Ja, weil das kann ja natürlich auch anders ausgehen, logischerweise. Ne? Auch wenn man sagt, Leute, die besser trainiert sind, haben eigentlich weniger schwierige Verläufe.
Ja. Ja, also der eine oder andere hatte tatsächlich auch ein bisschen länger dran zu knabbern. Also ich hatte zum Beispiel auch noch 2-3 Monate einen wesentlich höheren Maximalpuls. Also mein Herz hat ein bisschen mehr Gas gegeben, das habe ich schon gemerkt. Aber auch das hat sich inzwischen zum Glück gelegt. Und das war bei Trainingskolleginnen und Kollegen auch teilweise so. Aber da ist mir zum Glück auch nichts bekannt von jemandem, der da jetzt noch Probleme hätte. Zum Glück, ja.
Ja, wenn schon ein schwieriges Jahr, dann auch richtig, ne?
Ja, also 2020 kann man einfach komplett einmal nehmen und in die Tonne klauen. Ja, ja.
Also ja. So gesehen, ich habe ein schönes Zitat von dir aus diesem Sporthilfeartikel gelesen. Ja, du wolltest eigentlich erwachsen werden und deine Doktorarbeit fertig machen. Ja. Jetzt sind wir im Mitte Juni 2021. Also das mit der Doktorarbeit hat noch nicht geklappt. Da wollen wir gleich nochmal kurz ein bisschen was von dir zu hören. Aber bist du jetzt erwachsen geworden durch die Erfahrung des letzten Jahres?
Also ich weiß nicht, ob ich schon erwachsen bin, aber ich bin auf jeden Fall dran gewachsen an diesen ganzen Erfahrungen und an der Zeit und ja, mental und geistig auf jeden Fall. Es waren doch viele Rückschläge, viel Warten, mir wurde sehr viel Geduld abverlangt und ja, einfach immer wieder diese Motivation wieder von vorne aufzubauen und dann hieß es Quali ist im Februar, dann hat man sich drauf eingestellt, dann hat man sich drauf gefreut und drauf vorbereitet, dann hieß es ja, nee, machen wir erst im April, dann hat man sich auf April eingestellt und wieder vorbereitet und dann, nee, wir machen es im Juni und es war einfach immer wieder, man hat sich vorbereitet, man war heiß und dann, nee, doch nicht und immer wieder dieses neu von vorne motivieren und dranbleiben, das war sehr, sehr hart. Also ich glaube schon, dass ich da ein bisschen was dazugelernt habe, ein bisschen was über mich gelernt habe und ja, also dafür war es gut.
Naja, man muss immer versuchen, ne? Wir haben einen Begriff hier etabliert in unserem Podcast, Chancensucher. Ja, das ist sicher manchmal nicht einfach, wenn man immer wieder in so ein Loch reinfällt. Ja, aber Philipp, das erinnert mich schon an deine Saison auch letztes Jahr. Ne?
Ja, diese Unplanbarkeit ist irgendwie ja zermürbend gewesen und diese ständigen Verschiebungen, ja. Das hat es irgendwie nicht leicht gemacht, vor allem wenn man ja aus Sportarten kommt, wo eines zumindest sicher war, dass irgendwelche Wettkämpfe ja stattfinden und man dementsprechend ja meistens so eine Saison Monate im Voraus ja irgendwie auch fertig geplant hat und das war letztes Jahr auch bei mir natürlich nicht ganz einfach, sich da immer ständig neu motivieren zu müssen. Und ja, bei uns gab es auch, also bei mir gab es auch ein paar Corona-Unwägbarkeiten, nenne ich es jetzt mal, mit falsch positiven Tests etc. Also das war sicherlich eines der sportlich herausforderndsten Jahre. Mhm. Nicht, weil so viele Wettkämpfe waren, sondern weil so wenig war oder weil alles sehr, sehr anders war. Ich weiß gar nicht genau, wie bei euch das oder wie häufig ihr sozusagen so Trainingsmaßnahmen, Trainingslager macht. Aber das hat sicherlich letztes Jahr bei uns auch mit reingespielt, dass man das irgendwie ja natürlich nicht so viel reisen konnte oder das zumindest mit größeren Schwierigkeiten verbunden war. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass du auf jeden Fall im Vorfeld von Tokio ja schon 3 Wochen vor Ort sein wirst in einem Trainingslager. Mhm. Wie oft habt ihr so Trainingsmaßnahmen sonst so, sage ich jetzt mal?
Also ich weiß nicht, 2019 waren wir tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs. Die Wochen habe ich jetzt nicht gezählt, aber es war nie so, dass ich sehr viel länger als 2 bis 4 Wochen am Stück zu Hause war und dann gleich wieder unterwegs. Also das war tatsächlich ordentlich. Letztes Jahr natürlich wesentlich weniger Trainingslager. Das war eine Zeit lang für meine Doktorarbeit ganz gut. Da habe ich ein bisschen was hingekriegt, so in der Anfangszeit vom ersten Lockdown, wo wirklich gar nichts ging. Aber als es dann langsam wieder losging, war natürlich die Anspannung und diese Unplanbarkeit dann auch so viel mit dem, das hat mich so beschäftigt, dass ich dann auch nicht mehr unbedingt Kopf für die akademische Laufbahn hatte. Also letztes Jahr wesentlich weniger. Dieses Jahr ging es. Also unser Verband hat sich da wirklich sehr bemüht. Wir haben viele Trainingslager tatsächlich in Deutschland gemacht. Hier in Köln haben die eine gute Location gefunden, wo man eine ganz gute Bubble machen kann, wo also keiner, nur getestete Leute rein, keiner raus, keiner rein. Und ja, das war jetzt nicht perfekt. Es war sehr kalt, sehr dunkel, sehr nass, gerade so in den Wintermonaten. Das ging dann mit der Zeit auch aufs Gemüt, aber es blieb ja quasi nichts anderes übrig und so haben wir wenigstens ein paar Wettkämpfe machen können und ja, gemeinsam trainieren können und das war, denke ich mal, unter den gegebenen Umständen das Beste, was man rausholen konnte.
Ja, für alle vielleicht nochmal.
Wenn ihr eine normale Saison habt, also jetzt nicht Corona-mäßig und sowas und vielleicht ist es nicht ein Olympiajahr, aber auch nur, weil es mich persönlich interessiert und weil ich auch ziemlich sicher bin, dass das viele nicht wissen, wie viele Wettkämpfe habt ihr im Jahr? Weil beim Boxen stellt man sich auch immer vor, das ist ja durchaus auch eine Belastung für den Körper. Möglicherweise, weiß nicht, ob man da auch so Schonfristen oder irgendwas einhalten muss für den Kopf oder sowas. Ihr werdet jetzt nicht jede Woche ein Turnier haben, das sicherlich schon mal nicht. Reden wir da von 2, 3 Turnieren oder im Jahr oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt tatsächlich eine Bundesliga, die wurde jetzt letztes und dieses Jahr natürlich ausgesetzt, Corona-bedingt, aber die Männer können da durchaus teilweise im Wochentakt am Wochenende boxen. Das gibt es für die Frauen leider noch nicht, da wir einfach noch nicht genug Frauen in Deutschland sind, um da Mannschaften aufzustellen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass man meistens 1 oder 2 Höhepunkte hat. Das heißt irgendwie eine EM oder eine WM in den letzten Jahren. Normalerweise sollte das im Wechsel stattfinden. In den letzten Jahren hat sich das irgendwie so ein bisschen verschoben und es gab teilweise EM und WM im selben Jahr. Und dann wird das restliche Training daran eben ausgerichtet. Und im Vorfeld macht man, wenn es irgendwie geht, natürlich hier und da auch ein kleines internationales Turnier, um irgendwie zu üben und sich schon mal ein paar Gegner anzugucken und ja, um einfach die Belastung schon mal gegangen zu sein. So Pi mal Daumen für mich, so 10 bis 15 Kämpfe im Jahr sind das dann. Also teilweise, wenn es richtig gut läuft, auf einem Turnier sind das so 3 bis 5 Kämpfe pro Turnier, wenn man quasi bis zum Schluss durchboxt bis ins Finale. Und so summiert sich das. Also ich weiß nicht, was mein Maximum im Jahr war. Ich glaube mal so an die 20 Kämpfe. Aber das ist halt nicht so, dass das auf mehrere Wochen verteilt ist, sondern immer pro Turnier sind dann halt immer halt von ein paar Tagen dann mehrere Kämpfe.
Tatsächlich habt ihr ja auch sowas wie Schutzzonen. Das gibt es ja überall, wenn man vor allen Dingen verloren hat. Und dann ist noch Unterschied, ob man durch K.O. verloren hat oder nach Punkten verloren hat. Jetzt hast du zuletzt in Paris ja den letzten Kampf leider verloren gegen die Weltmeisterin. Das hast du dir noch aufgespart für Tokio, das habe ich schon verstanden. Genau. Ja, erklär mal, wie das dann danach weiterläuft.
Also wenn man einen Kampf normal nach Punkten verliert, das heißt, wenn man jetzt nicht K.O. gegangen ist oder der Ringrichter abgebrochen hat, weil der Unterschied, der Leistungsunterschied einfach zu groß war, dann hat man keine pflichtgemäße Pause. Also dann kannst du theoretisch am nächsten Tag direkt den nächsten Kampf machen. Wenn man allerdings K.O. geht, also entweder stehend, das gibt's ja nur beim olympischen Boxen, also bei den Profiboxern gibt's das nicht, dass man im Stehen angezählt wird vom Ringrichter oder eben tatsächlich zu Boden geht und deswegen angezählt wird. Und wenn der Kampf dann deswegen abgebrochen wird, dann ist es tatsächlich so, dass man eine Schutzsperre bekommt, die ein paar Wochen lang ist. Die sind, glaube ich, 6 Wochen, Pi mal Daumen. Angaben sind ohne Gewähr, aber so um den Dreh. Also dann bekommt man halt vom Verband eine Pause für den Kopf aufgezwungen, was ich allerdings natürlich auch nicht verkehrt finde. Aber wenn man ganz normal nach Punkten einen Kampf verliert, dann kann man direkt wieder weitermachen.
Ja, daher kommt ja auch das geflügelte Wort stehend K.O., ja, was man ja eigentlich so, also beim Laufen würde man sagen, okay, das ist die letzte Stufe, stehend K.O., ja. Beim Boxen ist das noch nicht die letzte, weil das ist dann liegen K.O.
Ja, genau, da gibt es noch eine etwas härtere Stufe.
Genau. Ja. Weil du das ja eben schon angedeutet hast und ich auch mit deiner Doktorarbeit und deiner wissenschaftlichen Karriere, du bist Neurowissenschaftlerin an der Uni in Köln und befasst sich ja nun auch mit Gehirn unter anderem. Ja, also sagen wir mal so, dass manche Leute sich als Psychologiestudenten versuchen, selbst zu kurieren, ist ja das eine. Aber wie kommt man als Boxerin auf Neurowissenschaften?
Ja, das kam tatsächlich ganz unabhängig voneinander. Also ich habe ja tatsächlich erst während des Studiums angefangen zu boxen. Damals wollte ich noch Meeresbiologin werden und habe dann erst im letzten Jahr meines Bachelorstudiengangs, ich habe Biologie studiert und da musste man sich quasi so ein bisschen eine Fachrichtung aussuchen und da habe ich Meeresbiologie gewählt als Hauptfach und weil man noch ein Nebenfach brauchte, habe ich da Neurowissenschaften genommen und dann war die allererste Vorlesung des Semesters, war eine Neurowissenschaften-Vorlesung und die hat mich so fasziniert und so interessiert, das war so spannend, dass ich kurzerhand meine Meeresbio-Pläne über den Haufen geworfen habe und das umgeswitcht habe und dann Neuro mein Hauptfach war. Zumal ich leider auch sehr anfällig für Seekrankheit bin und ich mir gedacht habe, na, ob Meeresspiegel das Richtige ist. Ich weiß es nicht.
Als Bergsteiger Höhenangst und, haben ist ganz blöd.
Ja, genau. Und so kam es halt dann zur Neurowissenschaft und das Boxen kam halt tatsächlich, weil ich im ersten Semester gar keinen Sport gemacht habe. Ich habe früher viel Tennis gespielt und bin geritten und das sind jetzt finanziell nicht unbedingt die erschwinglichsten Sportarten für eine Studentin und habe dann im ersten Semester also erstmal komplett ausgesetzt und im zweiten dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, wie das mit dem Studium funktioniert, jetzt kannst du dich mal umgucken und dann gab es eben eine Box-AG in der Schule, in der Uni und da war ich sehr neugierig und habe das einfach mal ausprobiert und ja, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich hängen geblieben bin und mit jedem Semester mehr Kurse belegt habe. Irgendwann dann in einen Verein gewechselt bin und ja, da fing dann alles an.
Wenn du das jetzt so vergleichst, das tatsächliche Boxen und das, was halt in Fitnessstudios oder eben auch bei so einer AG tatsächlich angeboten wird als Boxen, hat das was miteinander zu tun oder ist das nur so, klingt irgendwie verwegen, gefährlich, wie auch immer und die können auf jeden Fall sehr gut Seilchen springen, also besser als Philipp jedenfalls.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde es super, dass das Boxen eben auch als Fitnesssport immer mehr Zuspruch bekommt und dass viele den Spaß daran finden. Ich meine, ich kann es absolut nachvollziehen, warum man das machen möchte. Und ich finde es auch super, dass da der Boxsport so ein bisschen aus dieser dunklen Ecke rauskommt und so ein bisschen zu einem Mainstream-Sport wird. Allerdings hat dieses Fitnessboxen, also wenn ich hier in Köln die Personal Trainer mit ihren Kunden sehe, die dann diese Pads halten, die pratzen und dann die Kunden dagegen hauen, also das hat mit dem eigentlichen olympischen Boxen nicht so viel zu tun. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil das ist ja auch nicht das Ziel und von daher ist das okay. Aber ja, also gegen einen Gegner anzutreten ist schon, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, als da so ein bisschen fitnessmäßig irgendwo gegen zu hauen.
Ja, das ist ja ein ganz anderes Adrenalin, logischerweise, ja, weil das eine ist ja, ja, ist ja sich auspowern, ja, und das andere, da schlägt ja jemand zurück, völlig überraschend.
Richtig, richtig, da will einem einer wehtun und da ist man dann lieber der Erste.
Wie weit bist du denn jetzt mit deiner Doktorarbeit und nimmst du das mit ins Trainingslager oder ist das dann zu viel, dass du sagst, nee, das kann ich nicht mich da dann nebenbei noch mit was ganz anderem beschäftigen?
Also ich bin zum Glück mit meinen Versuchen schon länger komplett durch. Also ich muss nicht mehr ins Labor. Ich habe alle meine Daten gesammelt. Ich habe auch schon eine Publikation veröffentlichen können davon. Also die ist aufgeteilt in drei Teile meiner Doktorarbeit und einer steht also schon komplett. Und bei den anderen beiden bin ich soweit mit dem Schreiben schon soweit fertig, muss jetzt halt nur noch, und das ist in sehr, sehr dicken Anführungsstrichen, die Daten analysieren, auswerten und dann halt den Ergebnisteil und die Diskussion schreiben. Das ist leider halt auch das Aufwendigste und das, was am meisten Gehirnschmalz benötigt. Und da wir halt alle paar Wochen unterwegs sind und ich unterwegs da keine Ruhe zu habe, weil ich einfach, wenn man körperlich so viel trainiert und so müde ist, dann habe ich keine Kapazitäten mehr, mich dann in der Zwischenzeit da dran zu setzen. Und ich meine, es geht jetzt um Olympia und da möchte ich wirklich 100% Fokus nur auf den Sport legen. Und ja, mich dann im Nachhinein, wenn ich wieder hier bin, voll dementsprechend dann eben andersrum 100% auf meine Doktorarbeit konzentrieren und dann am Stück mich auch darauf konzentrieren können. Also ohne, dass ich ständig wieder unterwegs bin und wieder vergessen habe, was ich vor zwei Wochen eigentlich nochmal überhaupt gerechnet und gemacht habe, sondern dass ich wirklich mich reinarbeiten kann und dann weiß, okay, da und darin bin ich. Und dann sollte das hoffentlich einigermaßen zügig vorangehen. Also mein großes Ziel ist ja, das bis Ende des Jahres fertig zu bekommen.
Ja, das ist ja immer so eine Sache, Philipp, du kennst das auch, ja, dass immer die Leute sagen, ja, duale Karriere, neben dem Sport kann man locker studieren, ist ja gar kein Problem. Ja, plus, dann fährt man halt ins Trainingslager, da hat man ja endlos Zeit. Das bisschen Gerenne da, ja, und den Rest liest du halt hohe Literatur, ist doch klar, ne? Was nimmst du überhaupt mit in so ein Trainingslager? Also Bücher haben wir ja schon mal gehabt, das nimmst du nicht mit, ne? Wenn überhaupt ein iPad, ne?
Ja, also das mit den Trainingslagern und Lernen oder irgendwie Hausarbeiten, Seminararbeiten, sowas schreiben, hat bei mir auch nie funktioniert. Also irgendwie, du bist ja im Trainingslager schon auch primär, um vielleicht auch noch mehr zu trainieren oder härter zu trainieren als zu Hause. Und dementsprechend bist du aber auch einfach mehr K.O. und willst dich aufs Training ja auch fokussieren. habe ich selten wirklich gut hinbekommen, das irgendwie zu kombinieren, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich nehme schon ab und an mal Bücher mit ins Trainingslager. Die sind aber dann, manchmal lese ich sie auch, manchmal lese ich sie nicht. Was ich schon immer dabei habe, ist ein iPad. Da kann man ja auch lesen, theoretisch. Aber man kann auch einfach mal, wenn man denn meint, man möchte abends sich noch ein bisschen zerstreuen, irgendwie eine Netflix-Serie anschauen. Das verbindet ja beide Welten, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Aber ansonsten verstehe ich Nadine da natürlich komplett. Dass man vielleicht dann sagt, okay, jetzt steht gerade erstmal noch sportlich was ein bisschen Wichtigeres an, der Höhepunkt der Karriere, nämlich mit Olympischen Spielen, dass man da dann auch sagt, davor hat man jetzt nicht mehr groß den Nerv, sich da mit der Doktorarbeit so auseinanderzusetzen und dass man das dann danach macht, da ist ja dann, glaube ich, auch erstmal wahrscheinlich auch die Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob du schon überhaupt gedanklich dich befasst hast, wie es dann nach Olympischen Spielen generell so weitergeht oder gehen kann oder was dann noch so kommt. Aber ich denke mal primär wahrscheinlich auch erstmal irgendwie eine Regenerationsphase, wo du dich wahrscheinlich dann erstmal der Doktorarbeit mitwidmen kannst.
Genau, also eigentlich sollte ja letztes Jahr quasi mit Olympia schon der Karrierehöhepunkt sein. Und dann hatte ich überlegt, halt eventuell noch ein Jahr lang so ein bisschen weiterzumachen, das so langsam ausklingen zu lassen. Jetzt ist das Jahr eventuell zu einem Pflichtjahr geworden durch Corona. Und deswegen sind jetzt die Olympischen Spiele tatsächlich auch mein Grande Finale, wenn ihr so wollt. Und danach wird dann langsam. Ich bin ja auch nicht mehr die Allerjüngste.
Ja, jetzt fangen diese jungen Menschen wieder an zu kokettieren. Ich hasse es.
das Erwachsenenleben, in Anführungsstrichen, das wartet ja noch auf mich.
Achso, erwachsen werden, das wolltest du ja auch noch machen, richtig. Ja, da musst du dir auch noch Zeit nehmen für das Ganze.
Das wartet dann auch noch irgendwie auf mich. Und ich habe ja auch nicht studiert, um jetzt das irgendwie versanden zu lassen, sondern ich möchte natürlich in dem Bereich dann auch langsam mal Fuß fassen. Und ich bin eh schon in meinem Alter ganz, ganz weit hinterher. Und so langsam, der Körper sagt jetzt auch so langsam, glaube ich, so ganz viel groß mehr kommt da nicht mehr. Man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, da habe ich mir jetzt mit Olympia wirklich ein würdiges Finale kreiert.
Ja, das kann man nicht anders sagen, ne? Aber davor steht jetzt nochmal wieder neu aufbauen, ne? Geht es jetzt wieder los mit den langen Läufen und den
ganz
schweren
genau.
Gewichten, ja?
Heute Abend, der erste Trainingstag nach der Pause, ist jetzt erstmal ein ganz entspanntes, regeneratives Läufchen, 40 Minuten. Super, um
schön.
Die Seele baumeln zu lassen und ganz easy wieder reinzukommen. Und ab nächster Woche geht es dann wieder Vollgas los.
Macht ihr eigentlich auch Blöcke, du hast gesagt, Österreich, mit Höhentraining? Ist das bei euch verbreitet oder wird das noch nicht so systematisch eingebaut? Plaritas haben wir vorhin schon gesagt, das ist Fuerteventura. Das macht man ja vor allen Dingen, um hart und morgens, mittags, abends zu trainieren und vernünftige klimatische Bedingungen zu haben. Ja, wie sieht es jetzt bei euch da so aus?
Genau. Also das mit Fuerte, da waren wir jetzt dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal und wir waren sonst immer in Italien, da war das Wetter allerdings längst nicht so beständig, also da gab es auch mal Regenphasen und so weiter, also da war Fuerte jetzt wirklich optimal, gerade auch nach dem dunklen Winter hier in Deutschland, das werdet ihr als Ausdauersportler ja sehr gut kennen, die sind da ja sehr, sehr oft zu finden und ich glaube, das haben wir jetzt auch so ein bisschen für uns entdeckt. Da wird der Verband mit Sicherheit auch noch mal hinfahren. In die Berge, also da waren wir schon jetzt auch zum zweiten, dritten Mal. Da waren die Jungs auch vor Rio im Trainingslager, soweit ich weiß. Das ist allerdings von der Höhe her jetzt nicht so hoch, dass man es wirklich als Höhentrainingslager bezeichnen könnte. Das ist irgendwie 1400 oder was. Und ich glaube, so richtig Höhentraining geht ja erst darüber los. Und das Höhentraining ist ja auch, glaube ich, gar nicht so unkompliziert. Das ist ja irgendwie, der Peak kommt dann zwei Wochen danach und man muss ja auch öfter hintereinander dann dahin fahren. Also ihr wisst das vielleicht besser als ich. So richtig etabliert ist es nicht. Also ich weiß, die Amerikaner, deren Leistungszentrum ist in Colorado Springs. Das ist, glaube ich, relativ weit oben. Also die nutzen das definitiv. Ich weiß, dass es in Großbritannien in dem Trainingszentrum gibt so eine Unterdruck. Kammer, ja. Also die trainieren dann teilweise so kurzzeitig in so einer Kammer. Wir in Deutschland haben das jetzt beim Boxen noch nicht so richtig. ja, da muss, glaube ich, es war halt jetzt auch mit der Planungsunsicherheit so ein bisschen schwierig, weil das muss ja zeitlich alles gut getimt sein, dann zum Höhepunkt hin und vielleicht wird das in der Zukunft mal ein bisschen mehr genutzt, aber momentan noch nicht so richtig.
Ja, Philipp, steht die nächste 5 Wochen Höhenluftphase bevor. Also da heißt es jetzt noch ein bisschen tief einatmen, ne, bevor es wieder dünne Luft wird nächste Woche, ab nächster Woche.
Den Sauerstoff hier noch genießen, solange ich kann. Wird weniger werden. Dafür aber auch umso schöner, wenn man wieder zurück ist.
Da atmet man sich, atmet sich umso leichter.
Ja, ist schon so, also gefühlt zumindest, man bildet sich's ein, aber nein, ich glaube, das ist schon so. Also tatsächlich 2 Wochen ist tatsächlich so der, wie du schon gesagt hast, der Abstand, der bei uns, ich würde jetzt mal relativ verbreitet ist. Manche versuchen es auch direkt quasi dann zum Wettkampf anzureisen, hängt aber natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie aufwendig die Reise natürlich dann zum Wettkampfort ist, ob das dann Sinn macht, dass man nicht so K.O. ist von der Anreise. Aber 2 Wochen ist, glaube ich, schon so der Abstand, der sich bei vielen so durchgesetzt hat und etabliert hat.
Ja, dann musst du dich auf jeden Fall nicht nur nochmal fit machen, sondern auch an viel Masken tragen und viel Testen gewöhnen. Denn wenn ich das Playbook richtig gelesen habe, das sieht zwar bei uns ein bisschen anders aus als bei euch für die Olympischen Spiele, dann kommt da einiges auf uns zu, ja, mit täglich Stäbchen in die Nase und so weiter. Ja, und man darf auch, deshalb, ich bin mir nicht sicher, ich würde sehr, sehr gerne bei euch mal vorbeischauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das darf, weil ich normalerweise bei der Leichtathletik bei Olympischen Spielen bin und ich weiß nicht, ob ich normalerweise ist das so, dass ich halt auch in andere Venues reingehen kann, zumal das auch nicht so weit voneinander entfernt ist. Aber ich weiß dieses Jahr nicht, ob ich zum Beispiel zum Boxen, ich gehe sehr gerne auch bei Olympia zu Gewicht heben, weil das halt oft dann mit vielen Zuschauern auch ein Erlebnis ist. Ja, aber gerade Kampfsportarten sind ja in Asien sehr hoch angesehen und werden in der Regel von sehr vielen Zuschauern angeschaut. Also das ist auch immer so eine besondere Atmosphäre. Und das sind so für mich so olympische Momente halt auch, ne? Weil wenn ich in ein Olympiastadion gehe, das ist jetzt der Unterschied zu einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, der ist sehr klein, ja, weil das ist dasselbe Stadion im Prinzip, dieselbe 400-Meter-Bahn. Die Leute sind dieselben, die da rumrennen, klar, jeder hat ja seine Sportszene, aber es ist nicht so ein spezielles Flair. Das hat man einfach bei diesen Sportarten nicht, die sonst halt eben auch vor relativ vielen Menschen stattfinden. Aber bei vielen kleineren Sportarten ist das ja mal ganz anders. Ja, also olympisch kleineren Sportarten ist das vollkommen anders. Und das macht für mich einen großen Reiz auch immer aus. Aber ich hatte das Vergnügen, schon bei einigen Olympischen Spielen zu sein. Deshalb sage ich jetzt nicht, auch schade, dass ich das nie erleben kann. Ja, deshalb, ich wünsche dir jedenfalls eine ganz, ganz tolle Zeit in Japan. Sieh zu, dass du fit wirst und da richtig zuschlagen kannst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
im wahrsten Sinne des Wortes,
und, und dass du nicht nur ein Grand Finale, sondern halt auch ein einfach fantastisches Erlebnis für dich hast, weil das ist ja vielleicht in dem Sinne noch wertvoller fürs Erwachsenwerden dann.
Ja, genau. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Im Erfahrungsschatz. Genau. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, Nadine, danke dir für deine Zeit heute. Auch von mir natürlich schon mal alles Gute. Ich werde das verfolgen, soweit ich das kann, aus der Ferne am Fernseher natürlich. Und ich habe heute auf jeden Fall sehr viele, sehr interessante Einblicke bekommen zum Boxen und weiß zumindest auch, dass Seilspringen da auch nicht alles ist. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und in diesem Sinne, wir werden natürlich für diejenigen, die das interessiert und auch deinen Weg mitverfolgen wollen, in unseren Shownotes hier beim Podcast deinen Instagram-Account verlinken. Und ich habe in meinen Recherchen, Ralf, hier in der Vorbereitung auf die Sendung auch gesehen, dass es in der Sportschau diverse Videos gibt. Ich glaube, auf YouTube.
Ja, das hat, lieber Kollege von mir, der Florian Kurz, der hatte dich ja vor der Jahreswende schon mal besucht, ne, als es noch eine sehr schwierige Phase war, ja. Jetzt zuletzt ist ja doch wirklich eine Menge halt auch über dich erschienen nach der Qualifikation, weil du es ja auch sehr intensiv und sehr aufschlussreich über deinen Insta-Kanal verbreitet und gepostet hattest. Also, da war man ja hautnah dabei sozusagen. Ne?
Das werden wir auf jeden Fall verlinken.
Dann ist es auch gutes Zeug.
In der Regel sieht man die Kämpfer auch, zumindest in Teilen. Ne? Ja.
Ja, genau.
Ja, dann Nadine, vielen Dank. Ne? Auf zum Laufen. Ist übrigens relativ warm draußen. Ich weiß nicht, was du damit hast.
Ja, ich glaube, ich warte noch ein bisschen.
Ja, ich glaube auch, ist besser.
Ne? Immer die kühlen Abendstunden, das sind meine,
ja,
dann.
Ja, Philipp, und dir, tolle Anreise nach Sestriere wird's oder was wird's?
Dankeschön. Ja, es wird natürlich wieder Sestriere. Die meisten haben es ja wahrscheinlich schon eh erraten, sage ich jetzt mal. Es geht natürlich nach Italien zu meinem Coach und zu alten und neuen Trainingskameraden dort, sage ich jetzt mal. Da bin ich schon sehr gespannt, wie ich da mitkommen werde, vor allem die ersten ein, zwei Wochen. Und genau, dementsprechend steht für mich jetzt noch ein bisschen Vorbereiten an die nächsten Tage. Da ist dann noch ein bisschen was zu packen, auch für so einen langen Zeitraum. Und werde natürlich versuchen, euch auf den sozialen Medien und natürlich dann nächste Woche auch wieder mit dem Podcast da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Was steht bei dir am Wochenende an, Ralf?
Dieses Wochenende, letzte Qualifikationschance der deutschen Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer, Ratingen. Ne? Das Ratingen. Stichwort, ja, Caro Schäfer, Olympia-Hoffnung, noch ohne Qualifikation, muss da liefern. Die hatte große Probleme mit den Nebenwirkungen ihrer ersten Impfung. Also auch da gibt es ja einige Fälle, die danach dann wirklich Probleme hatten. Und auch Niklas Kaul, der Weltmeister, startet auf jeden Fall erstmal, weil er nicht sicher sein kann, wenn drei andere mehr Punkte machen als er, wäre er als Weltmeister nicht dabei. Das wäre blöd, wenn man dann zu Hause sitzt und es dann auf dem Sofa erfährt und eigentlich fit wäre, um einen Zehnkampf zu machen. Also der Start ist erstmal spannendes Wochenende jedenfalls.
Ja, okay.
Dann schicken wir unsere Gemeinde auch mal schon mal vorausschauen sozusagen ins Wochenende, denn die Folge wird ja wieder wie immer am Freitag 6 Uhr online sein und in diesem Sinne, geht raus, lauft, genießt den Sommer, lauft vielleicht ein bisschen eher oder mal abends ein bisschen später, aber ansonsten euch schon mal einen guten Start in euer Wochenende.